Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner Buttels. Ach, Urlaub wäre mal wieder toll. Einfach mal durchatmen und alles hinter sich lassen. Aber wohin in diesem Jahr? Hi, ich bin Helena aus dem Aufwacher-Team. Mein Urlaubstipp für euch, gerade jetzt, wo noch ein bisschen unklar ist, was in den Ferien eigentlich erlaubt sein wird, Urlaub in Deutschland. Und zwar in Bayern, in Oberbayern, um genau zu sein. Urlaub in Bad Tölz. Ich habe 2020 meinen Sommer in Bayern verbracht und ich kann das total empfehlen. Und wenn ihr beides wollt, Natur und bayerische Wohlfühlatmosphäre, dann ist Bad Tölz genau das Richtige für euch. Bad Tölz liegt nur 50 Kilometer südlich von München in den Voralpen, direkt an der Isar, ist top angebunden mit der Bahn oder ihr radelt über den Isar- oder Bodensee-Königssee-Radweg in die Stadt. Rundherum findet ihr tolle Badeseen und Wanderwege und wenn ihr genug in der Natur geschwelgt seid, dann murmelt ihr durch die historische Altstadt und frönt mal so richtig der bayerischen Lebensart. Gute Reise und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
Ja, also man weiß noch nicht allzu viel darüber, denn man kennt es ja auch noch nicht so lange. Das RKI, also das Robert-Koch-Institut, stuft diese Variante aber als nicht so beunruhigend ein.
Seit über einem Jahr müssen wir nun mit der Corona-Pandemie leben. In der Zeit sind immer wieder auch Mutationen des Coronavirus aufgetreten. Die britische, die südafrikanische und aktuell grassiert in Indien die nächste Mutation. Jetzt wurde die in Köln entdeckt.
Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
Mit Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wegen des 1. Mai-Feiertags sind wir am Montag wieder für euch da. Ihr könnt uns natürlich trotzdem hören. Ich empfehle euch zum Beispiel unseren neuen Podcast Gründerzeit mit tollen Persönlichkeiten aus der Startup-Szene. Dass die Corona-Pandemie endlich ein Ende nimmt, darauf warten wir alle. Wie lange das noch dauern wird, kann keiner von uns sagen. Die Impfkampagne geht auf jeden Fall voran und das ist gut so, was aber einige Menschen immer wieder verunsichert, wenn neue Virusmutationen auftreten. Das ist jetzt hier in NRW der Fall. In Köln wurde die indische Virusvariante entdeckt. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter aus dem NRW-Ressort, Jörg Isringhaus. Hallo Jörg.
Hallo.
Jörg, du hast dich zu der indischen Variante belesen und dazu recherchiert. Fangen wir erstmal ganz kurz von vorne an. Wer hat sich denn da angesteckt? Bei wem wurde diese Infektion nachgewiesen in Köln?
Es sind wohl zwei Personen, Einreisende aus Indien. Wer genau das ist, dazu hat die Stadt Köln sich mir gegenüber nicht verhalten. Also das wollen die nicht sagen. Also welches Geschlecht die Einreisenden haben oder aus welchem Grund sie gekommen sind. Auf jeden Fall sind sie aus Indien eingereist und haben das Virus mitgebracht.
Okay. Wenn wir mal auf das Virus schauen, kann man darüber was sagen, einschätzen, wie schlimm das ist? Was weiß man bisher darüber?
Ja, also man weiß noch nicht allzu viel darüber, denn man kennt es ja auch noch nicht so lange. Das RKI, also das Robert-Koch-Institut, stuft diese Variante aber als nicht so beunruhigend ein. Sie hat offensichtlich Eigenschaften, die sich ein bisschen auf die Impfung auswirken. Das heißt, die Immunantwort des Körpers ist nicht so stark. Es wird durch dieses Virus ein bisschen unterlaufen. Und es scheint auch so zu sein, dass sie ein bisschen ansteckender ist als dieser normale Wildtyp. Aber noch nicht so in dem Maße, dass es die Virologen wirklich beunruhigen würde. Da sind zum Beispiel andere Varianten, stehen da noch mehr im Fokus. Und zwar natürlich die britische Variante, die ja in Deutschland sehr stark verbreitet ist, und die südafrikanische und die brasilianische. Diese Varianten sind ja alle von der WHO und auch vom RKI als besorgniserregend eingestuft. Mhm. Indische Variante noch nicht.
Okay, jetzt hast du gerade schon die Impfungen angesprochen. In NRW liegen ja 100.000 Dosen auf Halde, das ist gut, würde ich sagen. Können diese 100.000 Dosen oder einige davon denn dann auch trotzdem hoffentlich gegen diese indische Mutation was bringen?
Da gehe ich jetzt mal schwer von aus, zumindest nach dem, was uns die Virologen sagen und auch diejenigen, die den Impfstoff entwickeln. Also der Bayern-Chef Ugur Sahin hat sich in dieser Woche dahingehend geäußert, dass er fest davon überzeugt ist, dass der ein Wirkstoff, also der BioNTech-Impfstoff, auch gegen die indischen Mutationen hilft, genauso wie gegen viele andere Varianten. Also man hat da mittlerweile schon Versuche an 30 verschiedenen Mutationen wohl durchgeführt und überall scheint der Impfstoff zu wirken. Also es ist davon auszugehen, dass selbst wenn er eine gewisse Eigenschaft hat, diese Immunantwort des Körpers nicht so stark ausfallen zu lassen, dann schützt er uns doch vor schweren Erkrankungen, davor ins Krankenhaus zu kommen und womöglich daran zu versterben. Und das ist ja letztendlich das, worum es uns allen geht, nämlich einfach nicht schwer zu erkranken.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Situation in Indien ja aktuell wirklich nicht gut. Innerhalb von einem Tag über 300.000 Neuinfektionen, die da gemeldet wurden, gab es jetzt. Kann man sagen, woran das liegt? Es ist nicht nur diese indische Virusvariante, die dafür sorgt, oder?
Nein, obwohl nicht. Also nach Analyse der Virologen ist es ein ganzes Bündel von Ursachen, was dazu beigetragen hat. Zum einen sind in Indien auch andere Varianten unterwegs, sagt zum Beispiel der Virologe Christian Drosten, Virologe an der Charité. Also zum Beispiel die britische Mutante, die ja auch hier bei uns mittlerweile fast alle Infektionen ausmacht. Aber auch die südafrikanische und die brasilianische. Also es gibt ganze Menge Mutanten, die dort in Indien auf dem Kontinent die Menschen infizieren. Zum anderen gibt es dann einfach auch andere Probleme. Das Land hat wieder relativ früh gelockert, die Schutzmaßnahmen, weil man die Angst hatte, dass die Menschen einfach verhungern, weil sie keine Arbeit mehr finden. Es gibt ja auch sehr viele Tagelöhner dort. Dann hat man große kulturelle und religiöse Veranstaltungen zugelassen. Das heißt, da haben sich teilweise Menschenmassen versammelt. Das sieht man ja auch in den aktuellen TV-Bildern. Viele ohne Abstand einzuhalten, ohne Maske zu tragen. Und das alles potenziert, sage ich mal, auch doch mit vielen anderen Dingen, die da vielleicht falsch gelaufen sind in den letzten Wochen und Monaten, hat dann dazu geführt, dass die Situation eben jetzt so ist, wie sie ist. Und das ist wirklich hochdramatisch.
Ja, da hoffen wir auf jeden Fall, dass das besser wird in Indien. Wenn wir jetzt nochmal zurück hier nach Deutschland und konkret nach NRW schauen, was wird denn hier dafür getan, damit diese indische Variante sich hier erst gar nicht ausbreiten kann?
Also die Stadt Köln sagt, zunächst mal hat man die Infektionsketten aus Sicht der Stadt sofort unterbrochen, denn die beiden Einreisenden haben jeweils nur ihren Lebenspartner oder Lebenspartnerin als Kontakt angegeben. Damit konnte man die Infektionskette sofort zerschneiden, sozusagen. Und dann werden diese Personen auch weiter engmaschig durch das Gesundheitsamt betreut. Das heißt, die sind in Quarantäne und man wird auch dafür sorgen, dass sie dort in Quarantäne bleiben. Insofern, sage ich mal, ist die Gefahr, sich anzustecken, zumindest aus Sicht der Stadt, soweit ich das beurteilen kann, dann auch relativ gering. Und jetzt, wenn man sich das jetzt vor Augen führt, dass diese Variante vielleicht gar nicht so dramatisch gefährlich ist, wie man vermuten könnte bisher, dann kann man sich vielleicht eigentlich nicht direkt beruhigt zurücklehnen. Aber man muss jetzt auch nicht hysterisch werden, dass solche Varianten jetzt hier aufgetaucht sind in NRW. Insgesamt muss man ja sehen, bundesweit hat das RKI bisher 22 Fälle registriert oder nachgewiesen, in denen also diese indische Variante einen Menschen infiziert hat. Das ist ja angemessen an der Gesamtzahl der Infektionen, ist das ja verschwindend gering.
Ja, okay. Jörg, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und wünsche dir dann noch einen schönen Tag.
Ja, dir auch.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Morgen ist schon der nächste Feiertag und Einkaufen am Tag davor, das bringt ja immer so seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Wir kennen es. Im Prinzip gilt ja die Faustregel, es wird voll in den Supermärkten. Und heute ist genau so ein Tag, denn morgen ist der 1. Mai, also der Tag der Arbeit und die Geschäfte haben zu. Seit Inkrafttreten der Corona-Notbremse gelten zusätzlich strengere Regeln fürs Einkaufen und das könnte die Lage heute nochmal verschärfen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Wirtschaftsredakteur Georg Winters. Georg, was sind das für verschärfte Regeln für Supermärkte, die in Städten und Kommunen mit Notbremse gelten?
Das heißt in der Praxis, jeder Einzelhändler muss für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche in einem Ladenlokal eine Begrenzung von einem Kunden je 20 Quadratmeter berücksichtigen und oberhalb dieser 800 Quadratmeter Grenze müssen die Ladenbetreiber sogar 40 Quadratmeter je Kunde reservieren. Das ist im Grunde gegenüber den Regeln, die bis dahin galten, eine Verdopplung bzw. eine Halbierung der Kundenzahlen. Und das tut dem Einzelhandel, der ja ohnehin gebeutelt ist, natürlich weh.
Wie wird das Ganze denn überhaupt kontrolliert? In einigen Supermärkten gibt es ja schon Bildschirme, auf denen angezeigt wird, wie viele Menschen sich im Supermarkt befinden.
Da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Du sagst es ja schon, manche machen es über die Bildschirme. Da gibt es halt elektronische Verfahren zur Einlasskontrolle. Es gibt Kontrolle durch Mitarbeiter. Ich selbst habe es letztens bei Real erlebt. Da war in so einer Schlange eine Ecke, wo die Leute reingingen. Dann kriegten die so einen Clip an ihren Einkaufswagen gehängt. Und auf der anderen Seite, wenn sie rauskam, stand da eine andere Mitarbeiterin, die den Clip wieder weggenommen hat. Auf die Art und Weise hatten die Mitarbeiter dann Kontrolle über die Anzahl der Leute, die in den Laden reingingen. Und so kann man es natürlich auch machen. Das ist natürlich ein bisschen personalintensiver, als wenn man die elektronischen Verfahren nimmt, ob nun über eine Kamera oder über andere Formen. Das ist ja auch nicht wirklich neu, sondern im Grunde die Begrenzung von Kundenzahlen, die gab es ja vorher schon. Sie hat sich halt nur, wie schon gesagt, seit dem vergangenen Samstag nochmal verschärft.
Wie blickt der Handel auf den heutigen Tag?
Ja, es gab schon Stimmen, die gesagt haben, das ist eigentlich die falsche Entscheidung und wir fürchten jetzt, dass genau das passiert, was keiner will, dass sich nämlich bei begrenzten Einlasszahlen vor den Supermärkten, vor den Discountern Kundenschlangen bilden. Dann steigt natürlich an diesen Stellen möglicherweise auch die Infektionsgefahr. Einige haben das schon versucht, im Grunde zu begrenzen, auch dadurch, dass sie auf den Parkplätzen vor den Märkten Testzentren eingerichtet haben. Das ist natürlich eine Möglichkeit, weitere positiv Corona-Getestete vorher rauszufiltern, bevor sie in den Markt reinkommen. Aber das beruht natürlich auf einer Freiwilligkeit der Kunden und die ist natürlich auch nicht immer gegeben. Da muss jeder und kann jeder auch selbst entscheiden, ob er sich testen lassen will oder nicht.
Was heißt das genau? Warnt der Handel jetzt davor, heute nicht einkaufen zu gehen? Das ist ja nicht vorstellbar.
Ja, er sagt natürlich nicht, kommt lieber nicht einkaufen. Er formuliert das anders. Er möchte seine Kunden natürlich sehen. Und Peter Achten, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, hat zum Beispiel klar gesagt, wir appellieren an die Kunden, möglichst zu den frequenzschwachen Zeiten einzukaufen, damit genau diese Warteschlangen vermieden werden. Aber das verteilt sich natürlich jetzt in Anführungsstrichen nur noch über diesen einen Freitag, sage ich mal, weil am Samstag haben die Läden zu. Und da wird natürlich deutlich mehr los sein als an anderen Tagen. Selbst bei steigendem Online-Einkauf, selbst bei steigenden Belieferungen mit Lebensmitteln ist der Samstag, glaube ich, immer noch der einkaufsstärkste Tag der Woche, auch im stationären Handel. Und das kann natürlich dazu führen, dass sich dann lange Schlangen bilden Freitag.
Und was sollen die frequenzschwachen Stunden heute sein?
Ja, man kann sich das leicht ausmalen, auch bei den Leuten, die im Homeoffice sind. Die haben, wenn sie normale, in Anführungsstrichen, Arbeitszeiten haben, dann werden sie irgendwann bis zum späten Nachmittag arbeiten und dann danach einkaufen. Wer das vermeiden kann, sollte das natürlich tun. Ganz früh morgens ist wahrscheinlich auch eine Zeit, die sich empfiehlt. Und irgendwo dazwischen wird es dann wahrscheinlich auch mal voller. Das ist natürlich möglicherweise auch von Markt zu Markt verschieden, weil jeder Markt andere Einzugsgebiete hat. Wenn er mitten in der Stadt liegt, kommen viele zu Fuß, dann ist wahrscheinlich den ganzen Tag was los. Wenn man zu den Märkten auf die grüne Wiese fahren muss mit dem Auto, sieht das schon wieder anders aus, glaube ich. Aber das ist, also ich glaube, ganz früh morgens, ganz spät abends wahrscheinlich auch. Auch bei einer Ausgangssperre kann man ja oft noch bis 22 Uhr einkaufen. Da geht es wahrscheinlich auch. Aber ich sag mal, wenn man so in der Nachmittagszeit kauft, da wird es wahrscheinlich am vollsten überall.
Alles klar. Danke, Georg Winters, fürs Gespräch.
Gerne.
Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt kommen jetzt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
Hallo, wir sprechen heute darüber, dass die Stadt ab dem Sommer Lastenräder fördern wird. Dann schauen wir uns die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt an und dann geht es noch um das Thema Impfen hier bei uns in Düsseldorf. Wir werden in Düsseldorf bald noch viel mehr Lastenräder auf den Straßen sehen. Die Stadt fördert dieses Verkehrsmittel ab dem Sommer und stellt dafür jedes Jahr 1 Million Euro zur Verfügung. Ab Juni können sowohl Privatpersonen, aber auch Vereine, Kleinunternehmen oder Freiberufler einen Zuschuss für ein neues Lastenrad beantragen. Dazu Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn.
Die Stadt zahlt dann 50% der Anschaffungskosten. Das hat der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen. Ab Juni können die Fördergelder beantragt werden. Der Link und weitere Infos stehen schon jetzt auf unserer Homepage. Lastenräder seien zum Beispiel für Handwerker geeignet, aber auch für Eltern, die ihre Kinder transportieren. Die Stadt sieht in dem Programm einen Baustein für die Verkehrswende. Passend dazu wurde im Stadtrat mit Jochen Krahl auch ein neuer Verkehrsdezernent gewählt. Er tritt seine Stelle ebenso im Sommer an wie Michael Rauterkus, der dann Jahren im Rathaus als neuer Dezernent für Digitales und Wirtschaft zuständig ist.
Die Corona-Krise schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Jahresvergleich deutlich gestiegen. Im Moment sind mehr als 11.500 Düsseldorfer langzeitarbeitslos, knapp 50% mehr als vor einem Jahr. Mehr dazu von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf.
Als langzeitarbeitslos gilt man für die Arbeitsagentur, wenn man länger als ein Jahr ohne Job ist. Im Vergleich zum April 2020 betrifft das rund 3.700 Menschen mehr als damals. Die Arbeitsagentur sieht den Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit mit Sorge. Grund dafür, dass immer mehr Menschen lange keinen Job finden, sei die Pandemie. Wegen der Lockdowns sind viele Arbeitsstellen weggefallen. Dass es nicht noch mehr werden, ist der Kurzarbeit zu verdanken. Auch in diesem Monat haben wieder Dutzende Unternehmen Kurzarbeit beantragt.
Die niedergelassenen Ärzte in Düsseldorf fordern, dass die Priorisierung bei Corona-Schutzimpfungen so schnell wie möglich beendet werden soll. Es könne viel schneller geimpft werden, heißt es jetzt von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Grundsätzlich leisten bei der Impfkampagne die Praxisärzte einen immer größeren Anteil, heißt es. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann weiß mehr.
Wir haben den Impfturbo gezündet, das sagen die niedergelassenen Ärzte. Sie impfen seit Ende Dezember, zunächst in Alten- und Pflegeheimen, seit 3 Wochen auch in den Praxen. Dort bleibe, anders als in den Impfzentren, kein Impfstoff übrig. Man habe noch deutlich mehr Kapazitäten, heißt es. Wenn mehr Impfstoff komme, könne mehr verimpft werden. Schließlich würden auch noch die Betriebs- und Fachärzte mit ins Impfen einsteigen. Ende Mai könnten bis zu 50% der Menschen hier in der Region geimpft sein, sofern die Lieferungen nicht wieder ins Stocken geraten.
Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um 12:30 bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. In Düsseldorf beginnt heute der Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Essen. Die 30-jährige Deutsch-Libanesin soll Deutschland 2015 mit ihren 4 Kindern verlassen haben, um sich in Syrien dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Die Kommunen in NRW weisen darauf hin, dass an diesem 1. Mai-Wochenende Partys und nächtliche Aktionen, um Maibäume aufzustellen, verboten sind. In der Nacht von heute auf morgen wollen Polizei und Ordnungsamt unter anderem die Ausgangssperre kontrollieren und auch typische Bollerwagentouren sind an diesem Wochenende untersagt. Im DFB-Pokal-Halbfinale spielt Werder Bremen heute Abend gegen den RB Leipzig. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Morgen spielt dann der BVB gegen Holstein Kiel. Los geht es ebenfalls um 20.30 Uhr. Und unsere Kulturtipps zum Wochenende hat heute Christoph Wegener für euch.
Sind wir mal ganz ehrlich, der Blick aus dem Fenster auf die heimische Flora und Fauna ist meistens wenig spektakulär. Damit will ich Rotkehlchen und Eichhörnchen keineswegs zu nahe treten, aber man kennt seine Nachbarschaft halt schon. Alles Alltag, sowie die Fahrt zur Arbeit oder der Frühstückscafé. Deswegen greife ich am Wochenende gerne zu Tierdokus, einfach um eine gedankliche Auszeit zu nehmen. 3 meiner Lieblingsdokus würde ich euch gerne vorstellen. Im Film Mein Lehrer, der Krake geht es um einen Filmemacher, der unter Burnout leidet. Bei einer Schnorcheltour trifft er zufällig auf einen weiblichen Oktopus und zwischen den beiden entwickelt sich eine faszinierende Beziehung, die voller spannender, berührend schöner und auch trauriger Momente ist. Sehr unterhaltsam und witzig ist die Dokumentation Penguins auf Disney+. Im Zentrum steht hier Steve, ein junger Pinguin, der seinen ersten Frühling erlebt. Herrlich ungeschickt versucht er, eine Familie zu gründen und die anderen Herausforderungen des Pinguin-Alltags zu meistern. Einen Einblick in die Welt der Paradiesvögel bietet die Dokumentation Vogeltanz, die es ebenfalls auf Netflix zu sehen gibt. Hier sind ausgefeilte Tänze, komplexe Bauwerke, verführerische Gesänge und noch vieles mehr zu sehen, was alles sonderbar, aber auch sehr beeindruckend und dadurch unglaublich unterhaltsam ist.
Den kompletten Artikel zu den Kulturtipps findet ihr in den Shownotes. Schauen wir noch auf das Wetter. Wir starten heute bewölkt in diesem Freitag. Im Laufe des Tages kann aber mal die Sonne rausschauen. Dazu kann es immer wieder aber auch regnen, vor allem im Norden NRWs. Dabei liegen die Temperaturen bei Werten zwischen 11 und 14 Grad. Morgen gibt es am Feiertag dann erst Nebel, später wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Bergischen kann es vereinzelt auch regnen und es wird dabei minimal wärmer, bis zu 15 Grad sind drin. Der Sonntag bringt dann wieder mehr Wolken und immer wieder auch mal Regen bei ähnlichen Temperaturen. Das war der Aufwacher am Freitag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de